Andrea Wulff. Fabelhafte Rebellen. Die frühen Romantiker und die Erfindung des Ich. Bei dem Begriff Romantik denken die meisten an kitschige Berglandschaften, sentimentale Musik, rote Rosen oder Kerzenlicht. In Wahrheit aber handelt es sich bei der Romantik um eine radikale und experimentierfreudige Denkschule. Erfunden wurde sie von einem Freundeskreis junger und wilder Intellektueller, die gemeinsam die Welt der Philosophie aus den Angeln heben wollten. Manche ihrer Namen werden dir noch aus dem Deutschunterricht vertraut sein. Johann Gottlieb Fichte, Friedrich und August Wilhelm Schlegel, Friedrich Schelling, Caroline Schlegel-Schelling, Dorothea Veit und Novalis. Ende des 18. Jahrhunderts trafen sie im kleinen thüringischen Jena aufeinander und sinnierten dort gemeinsam über die Zukunft von Kunst, Literatur und Philosophie. Erstmals stellten sie das denkende, handelnde und fühlende Ich in den Mittelpunkt. Dieser Blink erzählt die Geschichte der bewegten Freundschaft zwischen den brillantesten Köpfen ihrer Generation. Er entführt dich in die Vergangenheit, zur Geburtsstunde der deutschen Romantik. Und eines versprechen wir dir: Trockener Unterrichtsstoff erwartet dich hier nicht. Ein Hinweis noch: An einer Stelle im zweiten Abschnitt geht es kurz um das Thema Suizid. Falls du selbst unter psychischen Problemen leidest, wende dich im Zweifelsfall an einen Therapeuten oder Menschen, die dir helfen können. Eine gute Anlaufstelle ist die Telefonseelsorge. Du erreichst sie in Österreich unter 142, in der Schweiz unter 143 und in Deutschland unter 0800 111 0111. Abgesehen davon ist unsere Zeitreise wirklich kurzweilig und romantisch, versprochen. Bereit? Dann los! Revolutionäre Gedanken. Jena 1793. Im Hörsaal der Herzoglichen Universität starren Dutzende Studenten angestrengt die Wand an. Vorne am Katheder steht ein stattlicher Mann in rotem Mantel und glänzenden Reitstiefeln. Meine Herren, donnert er, denken Sie die Wand. Und nun, fährt er gebieterisch fort, denken Sie denjenigen, der die Wand gedacht hat. Die Hörerschaft hängt hingerissen an den Lippen ihres Dozenten. Bei diesem Exzentriker handelt es sich um den Philosophen Johann Gottlieb Fichte. Dieser hatte nicht nur in Jena viele Anhänger gefunden, denn er brachte den Menschen seiner Zeit ein neues Weltverständnis nahe, in dessen Zentrum das Ich stand. Fichte zufolge gehorcht die Außenwelt, oder wie er zu sagen pflegte, das Nicht-Ich, nicht allein göttlichen Gesetzen, sondern wird erst über die Wahrnehmung des Ichs lebendig. Das Ich ist ein freies, selbstbestimmtes Subjekt, das seine Umwelt selbst gestaltet. In Zeiten, in denen ein Großteil der europäischen Bevölkerung von absolutistischen Monarchen beherrscht wurde, war das ein durchaus radikaler Gedanke. In Fichtes Philosophie schwangen die Erfahrungen der Französischen Revolution mit, die wenige Jahre zuvor die Ideen von Freiheit und Gleichheit in die Köpfe und Herzen der Menschen gebracht hatte. Vielleicht war der Mensch ja doch mehr als ein Fähnchen im Sturm des Schicksals. Vielleicht waren Knechtschaft und Herrschaft doch nicht Gott gegeben. Immerhin hatte die Französische Nationalversammlung 1789 in einer offiziellen Erklärung Freiheit, Eigentum und Sicherheit zu unveräußerlichen Grundrechten erhoben. Diese Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte war stark von den Schriften des Aufklärers Jean-Jacques Rousseau beeinflusst worden. Darin sahen Intellektuelle den Beweis für die Macht der Philosophie. Schreibend und denkend hofften sie, die Welt zu verändern. Berühmt für seinen freiheitlichen Geist war damals das kleine Jena. Während sich andere europäische Universitäten auf die Lehre konservativer Theologie beschränkten, konnte man sich in Jena mit revolutionären politischen Theorien und moderner Philosophie befassen. Kein Wunder, dass das thüringische Städtchen Wissbegierige aus ganz Europa anzog. Die Nähe zum berühmten Dichterfürsten Goethe im benachbarten Weimar verlieh ihm zusätzlichen Glanz. Goethe kam oft nach Weimar, um seinen Freund Friedrich Schiller zu besuchen, der in seinen Dramen so schön über Freiheit schrieb. Bei der Uraufführung von Die Räuber am Mannheimer Theater waren die Zuschauer abwechselnd in Tränen und Jubel ausgebrochen. Einst glühender Anhänger der Revolution verzweifelte Schiller nun über die Schreckensherrschaft der Jakobiner in Frankreich. Ihr fielen Tausende zum Opfer. Um Robespierres Gräueltaten auf seine Weise etwas entgegenzusetzen, besann sich Schiller auf das, was er am besten konnte: das geschriebene Wort. Ankunft in Jena. Der Mensch, glaubte Schiller, sei noch nicht reif für die Freiheit. Zuerst müsse man ihn mit Kunst und Schönheit zur Moral und Tugend erziehen. Zu diesem Zweck hatte Schiller die Zeitschrift Die Horen gegründet. Auf ihren Seiten versammelte er die brillantesten Köpfe Deutschlands, allen voran den Philosophen König Fichte. Viele der Beiträge stammten außerdem aus der Feder von August Wilhelm Schlegel. Dieser stets tadellos gekleidete junge Mann mit durchdringenden braunen Augen wusste viel über Sprachen und Literatur. Schiller war von Schlegels Aufsätzen über die Dichtkunst und von seinen Dante-Übersetzungen begeistert. So sehr, dass er ihm vorschlug, doch einfach seinen Wohnsitz nach Jena zu verlegen. Mit der Aussicht auf regelmäßige Aufträge willigte Schlegel erfreut ein und brachte seine Frau Caroline mit. Diese hatte wegen ihrer offenen Sympathien für die Revolution und auch wegen eines unehelichen Kindes mit einem französischen Offizier bereits mehrere Monate Haft abgesessen. Die Zweckehe mit Jugendfreund August Wilhelm hatte sie gerade noch rechtzeitig vor Schmach und Schande gerettet. Temperamentvoll, freiheitsliebend und hochgebildet sollte Caroline zum geistigen Zentrum der Jenaer Romantik werden. Mit scharfem Auge redigierte sie Schlegels Texte, übersetzte Shakespeares Dramen ins Deutsche und veröffentlichte pointierte Literaturkritiken, meistens unter dem Namen ihres Mannes. Weibliche Autorenschaft war Ende des 18. Jahrhunderts noch nicht selbstverständlich. In den Schlegelschen Haushalt in der Leutragasse 5 zogen kurze Zeit später auch August Wilhelms jüngerer Bruder Friedrich und dessen Partnerin Dorothea Veit. Friedrich Schlegel war zwar aufbrausender und rastloser als sein besonnener Bruder, aber genauso brillant. Und Dorothea hatte Fichtes Ideal vom selbstbestimmten Ich mutig in die Tat umgesetzt. Sie hatte sich entgegen allen Konventionen von ihrem reichen, aber unkultivierten Mann scheiden lassen und war ihrem geliebten Friedrich von Berlin nach Jena gefolgt. Friedrich Schlegels bester Freund und regelmäßiger Gast in der Leutragasse war Dichter Novalis. Novalis hieß eigentlich Georg Philipp Friedrich von Hardenberg und hatte ein leidenschaftliches und melancholisches Gemüt. Als seine Verlobte Sophie von Kühn im Alter von 15 Jahren unerwartet starb, beschloss er, ihr in den Tod zu folgen. Herkömmlicher Suizid war allerdings ausgeschlossen. Nein, Novalis wollte allein mit der Entschlusskraft seines befreiten Ichs, das er bei Fichte kennengelernt hatte, aus dem Leben scheiden. Doch so sehr er sich auch bemühte, Novalis blieb am Leben. Also schrieb er als Andenken an seine verlorene Liebe stattdessen die Gedichtsammlung »Hymnen der Nacht«. Komplett wurde der Kreis schließlich durch die Ankunft von Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. Der Schüler Fichtes war ein aufgehender Stern der Philosophie. Seine Vorlesungen über die untrennbare Einheit von Mensch und Natur rührten die Zuhörenden zu Tränen und sorgten bei allen anwesenden Damen für Herzklopfen. Fichte, die Schlegelbrüder und ihre Frauen, Novalis, Schelling, sie bildeten den berühmten Jenaer Kreis. Und dieser Kreis schickte sich an, die Romantik zu erfinden und die Welt des Denkens und Dichtens auf den Kopf zu stellen. Die Geburt der Romantik. Wer in den Salon eintritt, vernimmt ein rhythmisches Klopfen. Caroline liest aus ihrer neuesten Übersetzung von Shakespeares Julius Cäsar vor, dabei schlägt sie mit einer Hand das Versmaß auf den Tisch. Ihre Freunde haben sich um sie versammelt und hören ihr wie gebannt zu. Ein andermal spricht Schelling über die neueste Fassung von Fichtes Wissenschaftslehre. Seine Stimme ist leise. Wer ihm folgen möchte, muss sich konzentrieren. Hier in der Leutragasse 5 treffen sich die Freunde beinahe täglich. In dem elegant eingerichteten Salon trinken sie bis spät in den Abend, plaudern und arbeiten. So wird das großzügige, dreistöckige Haus, in dem die Schellings und Dorothea Veit wohnen, nur ein paar Schritte vom Jenaer Marktplatz entfernt, zum Entstehungsort einer neuen geistigen Bewegung. Die Treffen waren so produktiv, dass Friedrich Schlegel vorschlug, gemeinsam eine Zeitung herauszugeben. Gesagt, getan. Auf den Seiten der Zeitschrift Athenäum inspirierten die Freunde einander und forderten sich gegenseitig heraus. Symphilosophieren nannten sie diesen kollektiven Schaffensprozess. Ihr Ziel war es, die Grenzen des rationalen Verstandes zu überwinden und die Welt um sie herum mit dem Geist der Romantik zu fluten. Dabei gefiel ihnen besonders, dass der dem Französischen entlehnte Begriff romantisch, der ursprünglich wie in einem Roman bedeutet hatte, vage und widersprüchlich war. Feststehende Definitionen lehnten sie ab. Sie wollten das kreative Chaos, in dessen Zentrum die Poesie stand. Friedrich Schlegel meinte, der Mensch dichtet die Welt, nur weiß er es nicht gleich. Poesie war also eine unsichtbare Schaffenskraft, die in allen Menschen und Dingen wirkte. Novalis ging noch weiter und sagte, Dichten ist Zeugen. Man könnte auch sagen, Dichten ist Lebendigkeit. Selbstbewusst forderten die jungen Romantiker eine Poetisierung aller Lebensbereiche. Selbst die Wissenschaft sollte nicht nur quantifizierbare Erkenntnis, sondern auch Schönheit schaffen. Schelling fand sie, also die Schönheit, in der lebendigen Natur, die ihm ein Spiegel des menschlichen Geistes war. Caroline und August Wilhelm Schlegel fanden sie in Shakespeares wilden und sinnlichen Versen. Und Novalis fand sie in der Finsternis. In der Freiberger Bergakademie hatte er Bergbauwissenschaften studiert und auf der Suche nach Kohle so manchen engen Bergschacht durchkrochen. Dabei hatte er sich in die Nacht verliebt. Sie war für ihn kein Bild des Schreckens, sondern Symbol eines mystischen Weges, der direkt in das Innerste der eigenen Seele führte. So kehrte er die jahrhundertealte Vorstellung von Tag und Nacht um und wagte sich in die Tiefen des menschlichen Unterbewusstseins vor. Im Sommer zog es die Jenaer Romantik-Clique in die Residenzstadt Dresden. Dort entdeckten die Freunde in der Gemäldegalerie die Sixtinische Madonna von Raphael. Sie waren begeistert. Die blau gewandete Maria als Mittlerin zwischen Himmel und Erde, auf der Grenze zwischen Fantasie und Wirklichkeit, erschien ihnen wie die perfekte Botschafterin der Romantik. Da der romantische Blick stets nach innen gerichtet ist, sind autobiografische Erfahrungen für romantische Künstler stets eine wichtige Quelle der Inspiration. Zum Glück war der Alltag in der Leutragasse 5 sehr ereignisreich. Beziehungen, Sex und Skandale. Friedrich Schlegel war bekannt dafür, dass er gern provozierte. Sein Debütroman Lucinde erschien im Jahr 1799 und sorgte prompt für einen Skandal. Lucinde erzählt die Geschichte eines jungen Mannes, der in den Armen einer schönen Frau die Freuden der körperlichen Liebe kennenlernt. Die Protagonistin war deutlich erkennbar nach dem Vorbild seiner Geliebten Dorothea Veit geformt. Und die geschilderten Liebesszenen grenzten an Pornografie. Das literarische Establishment reagierte schockiert und attestierte dem Autor einen kranken Gemütszustand. Vermutlich war die Welt einfach noch nicht bereit für Schlegels progressive Botschaft. In Lucinde zelebrierte er eine geistig und körperlich gleichberechtigte Partnerschaft von Mann und Frau. Anders als sein großes Vorbild Fichte, der die Befreiung des Ichs als eine rein männliche Angelegenheit betrachtete, hielt Friedrich Schlegel nichts von traditionellen Rollenbildern. Männer und Frauen waren für ihn so gleich wie die Blätter einer Blume. Überhaupt war die Schlegelsche Clique ihrer Zeit voraus. Sie experimentierte schon damals mit offenen Beziehungsmodellen. Also über 150 Jahre bevor die Berliner Wohngemeinschaft Kommune 1 Ende der 1960er Jahre die Gemüter erhitzte. Die Ehe zwischen Caroline und August Wilhelm Schlegel basierte auf Freundschaft und intellektueller Ebenbürtigkeit. Weil die Leidenschaft aber ein bisschen zu kurz kam, gestatteten sich die beiden außereheliche Abenteuer. So schaute Caroline diskret weg, wenn ihr Gatte mit schönen Schauspielerinnen flirtete. Nur hin und wieder ärgerte sie sich, dass er seine wechselnden Verliebtheiten gar so ungeniert zur Schau stellte. Als Frau, das wusste Caroline, musste sie diskreter vorgehen. Caroline hatte sich am ersten Tag ihrer Begegnung Hals über Kopf in den 12 Jahre jüngeren Friedrich Schelling verliebt. und trug sogar einen Ring von ihm am Finger. Doch obwohl die Affäre von Carolines Ehemann August Wilhelm toleriert wurde, hielten sie sie lange geheim. Bevor diese Affäre publik wurde, hatte auch ihr Schwager Friedrich Schlegel für Caroline geschwärmt. Immerhin war sie es gewesen, die ihn als jungen Mann mit den Werten der Französischen Revolution bekannt gemacht und so sein intellektuelles Feuer entzündet hatte. Aber Friedrich wollte nicht seinem Bruder in die Quere kommen und hielt sich zurück. Seiner Dorothea wurde er nur gelegentlich untreu. Etwa mit der Schriftstellerin Sophie Merot. Dorothea revanchierte sich kurzerhand durch einen One-Night-Stand mit einem jungen Wissenschaftler, der in der Leutragasse zu Besuch war. Entsetzt von diesen losen Verhältnissen zeigte sich der Dichter Ludwig Tieck, der regelmäßig bei den Freunden vorbeischaute. An seine Schwester schrieb Tieck: Im Schlegel-Schellingschen Haushalt herrschte eine wahre Schweinewirtschaft. Es würde ihn nicht wundern, wenn auch Dorothea Veit und August Wilhelm Schlegel eine Liebschaft unterhielten. Trotz der komplizierten amorösen Verwicklungen ging alles eine Zeit lang gut. Doch irgendwann scheiterten die idealistisch gesinnten Freunde an den Herausforderungen der Realität. Jenas Untergang. Jena, 14. Oktober 1806. Über den Dächern der Stadt steigen dicke Rauchschwaden auf. Einzelne Häuser brennen, aus der Ferne hört man Kanonendonner. In den frühen Morgenstunden haben Napoleons Soldaten die Stadt eingenommen. Sie treten Türen und Fenster ein und plündern, was sie in die Fäuste kriegen. Lebensmittel, Geld, Kleider und Schmuck. Die Michaeliskirche dient als Lazarett für die Verwundeten und die wertvollen Bücher und Manuskripte der Universitätsbibliothek werden in Kaminen und Öfen zum Heizen verfeuert. Die verheerende Schlacht bei Jena beendet jäh die kurze Blütezeit der thüringischen Kleinstadt. Dabei hatte der Zerfall der Romantik-Clique schon lange vorher begonnen. Zum Zeitpunkt der Schlacht waren die meisten der Freunde nicht mehr in der Stadt. Bereits 1799 hatte Fichte, Lichtgestalt und Leitfigur der Bewegung, seine Anstellung an der Universität verloren. Mit seiner Schrift »Über den Grund des Glaubens an eine göttliche Weltregierung« überspannte er den Bogen. Herzog Karl August, dem der Professor schon länger unbequem war, bezichtigte ihn des Atheismus und der Gottlosigkeit. Fichte musste zurücktreten. Wenig später überwarf sich Fichte auch noch mit Schelling. Er behauptete, Schellings Werk sei lediglich eine nebensächliche Unterkategorie seiner eigenen Lehre. Die beiden Männer schrieben sich erbitterte Briefe und beendeten schließlich ihre Korrespondenz für immer. Auch zwischen Caroline Schlegel und ihrem Schwager brodelte es. Obwohl Friedrich immer sehr aufgeschlossene Ansichten in Beziehungsdingen gehabt hatte, machte er Caroline ihren freiheitlichen Lebenswandel auf einmal zum Vorwurf. Mit ihrem Verhältnis zu Schelling, sagte er, spalte sie die Gruppe. Ob er sie aus Eifersucht oder aufrichtiger Sorge um den Haussegen attackierte, blieb unklar. Jedenfalls legte Dorothea prompt nach. Endlich musste sie ihren Neid auf die Frau, die im Denken und Fühlen ihres geliebten Partners stets so viel Raum eingenommen hatte, nicht mehr unterdrücken. Caroline sei hart wie Stein, urteilte sie. So kam es, dass Friedrich Schlegel und Dorothea Veit ihre Sachen packten und aus der Leutragasse 5 auszogen. Jedoch nicht ohne vorher Carolines bestes Porzellan zu zertrümmern. In den folgenden Jahren führte das Paar eine rastlose Existenz zwischen Dresden, Berlin, Paris und Köln und kümmerte sich um den literarischen Nachlass von Novalis. Der Dichter war im Jahr 1801 an Tuberkulose verstorben. Friedrich Schlegel machte seinen besten Freund nun als poetische Stimme der Jenaer Romantik unsterblich. Auch zwischen August Wilhelm und Caroline Schlegel herrschte Endzeitstimmung. August Wilhelms Liebesabenteuer währten immer länger und die Beziehung zwischen Caroline und Friedrich Schelling wurde immer ernster. Das Ehepaar sah ein, dass es an der Zeit war, einander gehen zu lassen, und reichte die Scheidung ein. Caroline Schlegel wurde zu Caroline Schelling und zog mit ihrem neuen Ehemann nach Würzburg, wo er einen Ruf an den Lehrstuhl angenommen hatte. August Wilhelm Schlegel verdingte sich unterdessen bei der adligen Schriftstellerin Madame de Staël als Privatlehrer für ihre Söhne. Als Gegnerin Napoleons hatte diese vermögende Frau Frankreich verlassen müssen und befand sich im politischen Exil. Schlegel begleitete sie auf ihre Reisen durch ganz Europa. Auf den langen Fahrten erzählte er von den fantastischen Denkgebäuden seiner ehemaligen Weggefährten. Madame de Staël hörte gut zu und setzte den Jenaer Romantikern in ihrem Buch »De l'Allemagne« ein literarisches Denkmal. Es wurde zum Bestseller und in vielen Auflagen nachgedruckt. So gelangen die Ideen Schillings, Schlegels, Fichtes und ihrer Mitstreiter nach und nach in alle Welt. Damit ist die Geschichte der Freundschaft zwischen diesen stürmischen und schöpferischen Rebellen zu Ende erzählt. An ihrem Beispiel wird deutlich, dass das befreite Ich Fluch und Segen gleichermaßen ist. Einerseits ist es zu kreativen Spitzenleistungen in der Lage und ermöglicht vielen Menschen ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben, allerdings schlägt ein völlig entfesseltes Ich schnell in Egoismus um. Auf dieser Gratwanderung befinden wir uns bis heute. Und doch wäre es zu einfach, unsere moderne Ich-Bezogenheit einfach den Romantikern in die Schuhe zu schieben. Ihre Absichten gingen in eine ganz andere Richtung. Novalis sagte einmal, ohne vollendetes Selbstverständnis wird man nie andere wahrhaft verstehen lernen. Wer sich nicht mit seinem Ich auseinandersetzt, entwickelt kaum Empathie oder Feingefühl. So betrachtet hilft die Selbstbefreiung dem Ich, Verantwortungsgefühl zu lernen. Und sie gibt ihm die Macht, nicht nur eigensinnig zu handeln, sondern auch für das Wohl der Mitmenschen zu kämpfen. Dieses Ineinander von Freiheitsgedanken und Pflichtgefühl ist das Vermächtnis der deutschen Romantiker.